Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jeising.
Ich habe uns für den heutigen Sonntag einen Abschnitt aus dem Buch Jesaja ausgesucht. Das ist ja so, dass mit dem neuen Kirchenjahr zugleich auch ein Blick auf das ist, dass wir darauf warten, darauf hoffen, darauf zuwarten, dass Jesus Christus in diese Welt zurückkommt. Wir sind nicht verlassen und verloren. Wir sind vielmehr Menschen, die mit dieser Hoffnung, mit diesem Ausblick leben. Und so beginnt das neue Jahr, können wir sagen, also das neue Kirchenjahr. Aber für uns als Christen ja auch das neue Jahr, das beginnt damit, dass wir sehen, was ist eigentlich meine Hoffnung? Was ist eigentlich meine Freude? Nun, ein Jahr wie jedes andere oder doch kein Jahr wie jedes andere? Was macht eigentlich das Besondere? Da wollen wir den Fokus heute darauf legen und sehen, wie Jesus, wie das Kommen von Jesus das Gewöhnliche zum Besonderen macht. Ich lese uns einige Verse aus Jesaja 49. Ich lese aus der Zürcher Übersetzung Jesaja 49 von Vers 5 an. Nun aber hat der Herr gesprochen, der mich im Mutterleib zum Diener gebildet hat für sich, damit ich Jakob zurückbringe zu ihm und Israel zu ihm gesammelt wird. Dann werde ich geehrt in den Augen des Herrn. Und mein Gott ist meine Kraft geworden. Und er sprach, zu wenig ist es, dass du mein Diener bist, um nur die Stämme Jakobs aufzurichten und die von Israel zurückzubringen, die bewahrt worden sind. Zum Licht für die Nationen werde ich dich machen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der verachtet wird, der von der Nation verabscheut wird, zu dem, der Herrschenden dient. Könige werden es sehen und sich erheben. Fürsten, sie werden sich niederwerfen, um des Herrn willen, der treu ist, um des heiligen Israels willen. Und dieser hat dich erwählt. So spricht der Herr. In der Zeit des Heils habe ich dich gehört. Am Tag des Siegs habe ich dir geholfen, um dich zu behüten und dich zum Bundeszeichen zu machen für das Volk, um das Land aufzurichten, um verwüsteten Erbbesitz zu verteilen und den Gefangenen zu sagen, geht hinaus zu denen, die in der Finsternis sind, zeigt euch. An den Wegen werden sie weiden und ihre Weide ist auf allen kahlen Hügeln. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten und Hitze und Sonne wird ihnen nichts anhaben. Denn der sich ihrer erbarmt, wird sie leiten und sie zu Wasserquellen führen. Und alle meine Berge mache ich gangbar und meine Straßen werden hoch dahin führen. Und siehe, ich komme aus der Ferne. Und siehe, diese sind aus dem Norden und vom Meer her. Und diese aus dem Land der Sinim. Frohlocke Himmel und juble Erde. Ihr Berge, brecht in Jubel aus. Denn der Herr tröstet sein Volk. Und seiner Elenden erbarmt er sich. Ein Jahr wie jedes andere? Oder doch etwas ganz Besonderes? Es ist so, dass dieser Blick darauf und die Frage, ob wir besonders sind oder nur einer von Millionen. Also ich erinnerte mich dabei an ein altes Lied von Arno und Andreas. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch. Bin ich irgendwas Besonderes oder bin ich nur eine Nummer? Steuererklärung. Das Wichtigste ist die Nummer. Bin ich nur irgendeine Nummer? Bin ich nur irgendein Rädchen im Getriebe oder bin ich was Besonderes? Bin ich jemand, auf den Gott blickt? Das ist eine Auseinandersetzung, die schon immer die Menschen beschäftigt hat. Diese Frage, dieses Hin und Her zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen. Und ich möchte, dass wir heute einfach mal den Blick darauf werfen. Was ist eigentlich das Besondere? Nun, schauen wir zuerst einmal an, was hier über uns ausgesagt wird. Der Abschnitt hier steht ja in einem Bogen von Jesaja 40 her, wo Gott geredet hatte und gesagt hat, was der Mensch ist. Jesaja 40, horch, ein Rufer, bahnt den Weg des Herrn in der Wüste, in der Steppe macht die Straße gerade für unseren Gott. Jedes Tal wird sich heben, senken werden sich die Berge und Hügel. Das Unebene wird flach, was hügelig ist, wird zur Ebene. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Alles Fleisch wird es sehen. Aber dann geht es weiter. Was soll jetzt der Rufer predigen? Und was er zuerst predigen soll, heißt, Alles Fleisch ist Gras. Alles, was gut daran ist, ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras ist vertrocknet, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Wahrlich, das Volk ist Gras. Das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt. Das Wort unseres Gottes aber besteht für immer. Jesaja 40 mit diesem Ausblick darauf, auf den Trost Gottes, ernüchtert uns zuerst mal und stellt klar, Gras, so sind wir. Heute noch geblüht, morgen wieder alt oder schon bald weg. Ich glaube, in diesem Jahr hat sich bei mir sowas umgestellt, dass ich so innerlich dachte, so jetzt gehörst du zu den Senioren. Das ist ja irgendwie, ne? Also lange Zeit denkt man, ich bin irgendwie jugendlich. Das ging noch ziemlich lange. Da haben die anderen schon alle gedacht, der hat ja schon graue Haare. Ich habe immer noch gedacht, ich bin jugendlich. Naja, irgendwann habe ich dann so innerlich gefühlt, okay, jetzt gehöre ich zum Mittelalter. Also nicht ins Mittelalter, aber zum Mittelalter. Und dann irgendwann so im Laufe des letzten und diesen Jahres dachte ich so, jetzt, wenn dir jemand jetzt eine Einladung zum Seniorennachmittag gibt, dann könntest du auch hingehen, dann würdest du denken, ja, ich gehöre jetzt auch irgendwie zu den Senioren. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich dann manchmal denke, und manchmal, wenn ich mit jungen Leuten unterwegs zusammen bin, dass ich irgendwas erzähle und mich frage, können die das überhaupt noch verstehen? Einer von Millionen im Telefonbuch? Nun, in diesen Tagen ist auch vermutlich der 8-milliardste Mensch geboren. Als ich jung war, kann ich mich noch erinnern, da gab es 3,5 Milliarden Menschen auf der Erde. In meiner kleinen, kurzen Lebenszeit doppelt so viele Menschen auf der Erde. Ja, jedes Jahr sterben davon ungefähr 50 Millionen. Einfach so, die meisten übrigens nicht durch Krieg oder so, sondern einfach an Altersschwäche, an damit verbundenen Krankheiten. Einfach so, Gras, das ist der Mensch. In der letzten Zeit, Philosophen sprechen davon vielleicht ungefähr in den letzten 50 Jahren, hat sich der Mensch von dieser Blickweise abgewandt und immer mehr seinen Blick auf das Besondere gerichtet und denkt ganz stark, ich bin was Besonderes und die Welt und alles ist was Besonderes. Denken wir an die jungen Leute, die sich die letzte Generation nennen. Wodurch sind sie was Besonderes? Nach ihrer Ansicht, dass keine Generation mehr danach kommt. Dass also mit ihnen die Welt untergeht. Aber viele denken, ja, es ist was Besonderes. Der Klimawandel, Pandemie, alles was Besonderes? Nun, interessanterweise hat der Prediger Salomo vor 3000 Jahren dazu einen Kommentar abgegeben. Prediger Kapitel 1, da sagt er, das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem einer sagt, siehe, das ist neu? Ach, längst ist es gewesen für die Zeitalter, die vor uns gewesen sind. Es gibt nur keine Erinnerung an die früheren und an die künftigen, die sein werden. Auch an die wird man sich dann nicht mehr erinnern, wenn es noch später sein wird. Da kommt also das eine und das andere. Und in vielen Gesprächen über das Jahr, wenn ich überlege, habe ich versucht, mit Menschen darüber zu reden, zu sagen, ja, das Besondere, was wir vielleicht jetzt erleben, gehört doch in einen Rahmen dessen, was schon mal gewesen ist. Es ist gar nichts Neues. Also ein Jahr wie jedes andere, kommen und gehen, geboren werden und sterben, Psalm 90, oder doch was Besonderes? Der Mensch ist wie Gras. Aber, und hier sind wir jetzt bei Jesaja 49, aber Gott hat doch für diesen Menschen seinen Diener, den Knecht Gottes, gesucht, gefunden und in die Welt gesandt. Hier in Jesaja 49 ist ja von dem Knecht Gottes die Rede, von dem wir vom Neuen Testament her wissen, das ist Jesus Christus. Den hat Gott auserwählt. Von dem gilt, schon im Mutterleib habe ich dich gebildet. Und Gott hat ihn für sich gebildet, für einen Auftrag, den er erfüllen sollte. Dieser Jesus Christus, der ist der Besondere, der ist der ganz Ungewöhnliche. Und dieser Besondere kommt nun in diese gewöhnliche Welt, wird im Grunde genommen Mensch und Gras, das gerade noch blüht und dann wieder vergeht. Jesus hat ja auch auf dieser Welt nicht lange gelebt, ungefähr 36 Jahre. Also ziemlich übersichtlich gekommen und wieder gegangen. Und doch entscheidet sich alles an diesem einen, an diesem ganz Besonderen. Und dieser Besondere, dieser Knecht Gottes, der macht alles zum Besonderen. Der Knecht ist nämlich als Retter für das Volk erwählt, aber hier heißt es, das ist noch zu wenig, ich habe noch mehr vor. Ich möchte auch, dass die Nationen, also die Nichtjuden, durch ihn gerettet werden. Das Heil soll überall hinkommen. Ich will dich zum Licht für die Völker machen. Du sollst ein Heil sein, das bis an das Ende der Erde reicht. Jesus Christus kommt in die Welt und er macht das Gewöhnliche zum Besonderen. Was machen die Menschen, wenn sie es doch erkennen, dass sie irgendwie gewöhnlich sind? Ich habe gestern festgestellt, die Predigt, die ich mir vorgenommen habe, die hat auch Wladimir Putin gehalten. Natürlich ein kleines bisschen anders. Also er hat angeblich zu Soldatenmüttern gesprochen und wollte ihnen erklären, warum ihre Söhne an der Front sterben. Zu Hunderten und zu Tausenden. Warum sie da so wie Kanonenfutter, ja, wie im Fleischwolf vernichtet werden. Als ob ihr Leben nichts wert ist. Wir hören dann irgendwelche Zahlen. Ja? 80.000 Tote, 100.000 Tote. Oder vielleicht hören wir nur, da ist wieder irgendwo eine Rakete eingeschlagen. 10 Tote. Nur eine Zahl. Aber hinter jedem Einzelnen von diesen Menschen, jeder Einzelne hat Vater und Mutter, hat ein Leben, hat vielleicht Kinder, Frau, ist doch jemand Besonderes, oder? Schon viele Jahre her, da war ich auch noch jung, nämlich mit einer Jugendfreizeit hier unterwegs, waren wir in Paris. Und das war verrückt. Paris ist ja riesengroß, also der ganze Umkreis, irgendwie 15 Millionen Menschen. Die von euch, die aus Teheran oder so kommen, die können sich was darunter vorstellen. Wir Deutschen haben gar keine Ahnung, was das heißt. 15 Millionen Menschen, die irgendwie da in so einem Riesen... Und dann laufe ich durch die Menge und plötzlich trifft es mich wie ein Blitz. Und ich denke, du denkst, dass du was Besonderes wärst. Das denken die anderen, die hier alle um dich herum wuseln, auch. Jeder denkt, die Welt würde sich um ihn drehen. Aber worum dreht sie sich eigentlich? Bilde ich mir das nur ein? Oder bin ich nicht doch nur einer von Millionen? Ich habe gesagt, Putin hat die Predigt gehalten und er hat versucht zu sagen, warum sind diese Soldaten, die da sterben, doch irgendwie was Besonderes? Und sein Argument lautete ungefähr so. Er hat gesagt, nun ja, in Russland sterben auch im Jahr ungefähr 30.000 Menschen bei Verkehrsunfällen und dann nochmal 30.000 Menschen, Männer an Alkoholismus. Und schau mal an, eure Söhne sind deswegen etwas Besonderes, weil sie in einem besonderen Krieg sterben. Und so hat ihr Leben Sinn, dass sie nämlich in einem Krieg sterben und nicht nur am Alkoholismus oder im Verkehrsunfall. Es ist verrückt, habe ich in dem Moment gedacht, was der Mensch tut, um jemand Besonderes zu sein und etwas Besonderes sein zu wollen. Und nicht nur zu denken, na nun geht mein Leben irgendwie einfach so dahin. Ich möchte angesehen werden. Die Jahreslosung im nächsten Jahr heißt, ich habe dich angesehen. Und da ist wirklich das gemeint. Ja? Gott schaut den Einzelnen an. Wir möchten das, aber wenn wir nicht mehr wissen, dass es eigentlich von Gott her und eigentlich von seinem Christus her, den er in die Welt gesandt hat, kommt, dass wir besonders sind, dann lassen wir uns die verrücktesten Sachen einfallen. Bin ich besonders, weil ich ein besonderes Tattoo habe? Weil ich besondere sexuelle Vorlieben habe, bin ich besonders dadurch, dass ich weiß nicht was, versuche ich dadurch jemand Besonderes zu sein? Die Botschaft hier heißt, und das ist nicht nur die Botschaft hier bei Jesaja, sondern die Botschaft durch die ganze Bibel, du bist besonders und in Gottes Augen angesehen. Er hat sogar seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für dich in die Welt gesandt, damit er kommt dir zum Heil, dir zur Rettung. Dieser Jesus stirbt für deine Schuld. Er macht dich zu einem Menschen Gottes. Dadurch bist du besonders. Besonders durch den Besonderen, durch den Knecht Gottes, den Gott als den Sohn in diese Welt gesandt hat, den er gebildet hat, den er diesen besonderen Auftrag gegeben hat. Hier wird noch etwas unterstrichen. Jetzt können wir ja denken, wenn wir bis dahin folgen konnten, könnten wir denken, ja, dann bin ich ja eigentlich auch was Besonderes. Also ihr könntet denken, ach, wir sind hier irgendwie so eine kleine Provinzgemeinde. Nordhessen, was ist das schon? Kleines Homberg, ein kleines Häufchen, was sind wir schon? Was bin ich vielleicht schon was Besonderes? Habe ich irgendwas? Nobelpreis habe ich auch noch nicht gekriegt. Ne? Und jetzt kommt die Botschaft und sagt, du bist etwas Besonderes, weil der Sohn für dich in die Welt gekommen ist und weil er, um unsere Erlösung offenbar zu machen, wiederkommen wird. Wir sind also etwas Besonderes. Aber warum sieht denn das niemand, könnte man denken. Müsste man eigentlich irgendwie sehen, ne? Die mittelalterlichen Maler, die haben gedacht, wir müssten dieses Besondere irgendwie kennzeichnen. Und ihr habt sicherlich solche Bilder schon mal gesehen. Die haben dann, die Christen, also die Heiligen, haben dann so einen Heiligenschein. Eine Corona heißt die übrigens. Da leuchtet der Heiligenschein. Und du kannst sehen, wenn du über die Straße gehst, da geht jemand. Den hat Christus errettet. Der gehört in Ewigkeit zu seinem Volk. Da ist jemand Besonderes. Also ich stelle mir vor, dass hier der ganze Raum erleuchtet ist von der Corona, also von dem Heiligenschein, den Gott uns gegeben hat. Nur wir sehen ihn nicht. Und hier heißt es, sogar bei dem Sohn selbst wurde das nicht erkannt. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Ab Vers 7, so spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der verachtet wird, der von den Völkern verabscheut wird. Also, obwohl er der Besondere ist, der Herr. Aber als er das erste Mal auf diese Welt gekommen ist, da wurde er verachtet. Jesus Christus, in irgendeiner Provinz im kleinen Israel, unbedeutend. Die Römer, die hatten zwar das Land beherrscht, aber kein besonderes Interesse daran. Es war auch eher, wenn man dort als Soldat oder als Herrscher abgesandt wurde, wie Pontius Pilatus, der ja dort Statthalter war, das war eher eine Strafversetzung. Niemand wollte da gerne hin. Niemand wollte gerne in diese abgelegene Provinz. Da ist der Herr und der König der Welt. Da entscheidet sich alles. Da, wo Jesus Christus geboren wird. Und wie war das noch? Geboren im kleinen Bethlehem? Wahrscheinlich 400 Einwohner, wenn es hochkommt, vielleicht 350. Aufgewachsen in Nazareth? Auch nicht viel mehr. 5, 7, 800 Leute vielleicht, die da gelebt haben zur Zeit von Jesus. Alles nichts Besonderes. Der Jesus, der geht mit 12 Leuten da irgendwie durchs Land und predigt ein bisschen rum. Man könnte das Besondere, das Herausragende übersehen. Aber warum wird es nicht übersehen? Weil es Gott ist, der sich um das Kleine und Unscheinbare kümmert. Und weil er sich sogar entschieden hat, nicht das vor den Menschen Großscheinende zu suchen und dadurch das Besondere in die Welt zu senden, sondern den Weg zu gehen der Niedrigkeit und des Verachtetseins. Wenn Jesus wiederkommen wird aber, dann ist es vollkommen klar, dann wird das niemand mehr übersehen können. Jesus sagt, das wird so sein wie der Blitz, den du von allen möglichen Seiten zugleich siehst. Aber das wird ein Blitz sein, den man rund um den Erdball sehen wird, zu gleicher Zeit. Wenn Jesus Christus kommen wird, dann wird seine Herrlichkeit strahlen und alle werden das mit einem Mal sehen. Es wird ganz klar, ganz deutlich, unverkennbar sein. Aber bis dahin unscheinbar, vergessen. Vielleicht so, dass wir denken, ja, was sind denn die Christen schon? Was ist der Glaube an Christus schon? Was bedeutet es, irgendwo zu einer kleinen Gemeinde in der Provinz zu gehören? Nun, worin liegt das Besondere? In uns? Dass wir was losmachen? Dass wir eine Lichtshow auf unser Dach machen oder sonst irgendwie was? Uns hervortun? Das Besondere und das Herrliche ist das Evangelium von Jesus Christus. Das Heil, was er gebracht hat. Und die Gewissheit, dass dieses Heil, was jetzt vielen verborgen ist, dass das einmal am Ende der Zeit herrlich erstrahlen wird. Und dann wird niemand mehr eine Frage stellen. Hier heißt es, die Könige, die Herrscher der Welt werden sich beugen vor Jesus Christus. Sie haben das ja an Weihnachten, haben ja zumindest mal die drei Weisen aus dem Morgenland königlich sich schon vor Jesus gebeugt. Aber Jesus war damals ein Kleinkind. Da war nichts zu sehen von seiner Königherrschaft. Aber sie wussten durch Gottes Zeichen, das ist der König der Welt. Die haben das in ihrer Lebenszeit ziemlich sicher auch gar nicht mehr erlebt. Es vergingen ja noch 35 Jahre ungefähr. Vermutlich waren die drei, die da waren, waren dann schon tot. Die haben das gar nicht mehr gesehen. Trotzdem ist es wahr. Und was heißt das für uns? Nun, das heißt für uns, wir müssen uns nicht besonders machen, sondern wir schauen auf den Besonderen, auf den Herrn, der alles so herrlich gemacht hat. Ich habe ein Lied gefunden, in dem heißt es: Das Leben macht uns klein, groß macht nur die Liebe. Jeder ist ein Mensch, der sucht, gewinnt, verliert. Ich war der Typ im Lichtermeer der Stadt, der nur den Traum vom Fliegen in sich hat. Ich bin nur einer von Millionen, ein König sicher nicht. Ich bin nur einer von Millionen und trotzdem liebst du mich. Wahnsinn, aber wahr. Ausgerechnet mich. Den einen Typ inmitten von Millionen. Ausgerechnet mich hat Gott angesehen und seinen Sohn für mich, aber auch für uns in diese Welt gesandt. Schauen wir uns noch den letzten Punkt an, den Jesaja hier entfaltet. Denn hier geht es um die Konsequenzen, die wir ziehen sollen. Ich lese mal ab Vers 8. In der Zeit des Wohlwollens habe ich dich erhört und am Tag des Sieges habe ich dir geholfen, um dich zu behüten und dich zum Bundeszeichen zu machen für das Volk, um das Land aufzurichten, um verwüsteten Erbbesitz zu verteilen und den Gefangenen zu sagen: Geh hinaus zu denen, die in der Finsternis sind, zeigt euch. An den Wegen werden sie weiden und ihre Weide ist auf allen kahlen Höhen. Sie werden nicht hungern, nicht dürsten und Hitze und Sonne, das wird ihnen nichts anhaben, denn der sich ihrer erbarmt, wird sie leiten und sie zu Wasserquellen führen. Das ist das Erste hier. Die erste Konsequenz, die wir daraus ziehen sollen, heißt: Glaube das und lebe darin. Jesus ist der Hirte, der dich führt. Sei stolz darauf, sein Schaf zu sein. Schaf in seiner Herde zu sein. Sei stolz darauf, zu ihm zu gehören und nicht darauf, dass du das Besondere in dir findest. Oder wie sagt der Apostel Paulus: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wer froh ist über etwas, der sei froh über das, was Jesus gebracht hat und was Jesus offenbaren wird. Da schauen wir darauf. Das ist das Große. Das Glauben und sich darüber zu freuen. Das bleibt nicht verborgen. Und wir müssen uns damit nicht verstecken. Wir sollen uns auch gar nicht damit verstecken. Sondern dieses Geringe durchaus fröhlich hervorheben. Aber da ist noch etwas. Wir haben diesen Anteil also durch Glauben, durch Zuversicht. Aber wir haben ihn auch durch den Jubel darüber. Vers 13. Frohlocke, Himmel und juble Erde. Ihr Berge, brecht in Jubel aus. Denn der Herr tröstet sein Volk und seiner Elenden erbarmt er sich. Also das ist der stolze Glaube, aber das ist zugleich auch, dazu gehört, der Jubel darüber. Ich bin, was ich bin. Ich bin in Gottes Augen angesehen, gerettet durch seinen Sohn. Das Besondere meines Lebens, das ist doch Grund zum Jubel. Darüber sollen sogar Himmel und Erde frohlocken, sogar die Berge sollen in Jubel ausbrechen. Warum, könnten wir uns eigentlich fragen, warum werden hier Himmel und Erde und die Berge aufgefordert? An anderen Stellen im Psalm heißt es so, also die Bäume klatschen in die Hände und die Sterne jubeln. Warum? Weil wir ein Riesenproblem damit haben. Wir sind meistens die, also wir Menschen, ja, für die das alles geschieht, wir sind die, die am wenigsten jubeln. Ja? Zuerst mal müssen immer die Berge anfangen zu jubeln und die Bäume müssen in die Hände klatschen. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon Bäume in die Hände klatschen habt sehen, also vielleicht noch nicht so häufig. Aber bis wir mal anfangen zu jubeln, uns zu freuen, bis wir diesen Blick haben aus unserem kleinen Leben, vielleicht aus unserem unbedeutend sein, diesem Gefühl, niemand zu sein, den Blick darauf haben: Ich bin doch durch Jesus Christus gerettet, durch den Sohn Gottes. Wenn Gott seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ich bin doch überreich beschenkt. Es gibt gar nicht mehr, was ich haben könnte. Das Größte ist schon da. Ja, man sieht es noch nicht, es ist noch verborgen. Aber ich habe das feste Versprechen, das wird offenbar werden. Darauf warte ich. Aber ich kann doch schon mal jubeln, oder? Ich könnte doch schon mal so ein bisschen mit den Bäumen in die Hände klatschen. Ich könnte doch mal schon mal anfangen, mich darüber zu freuen. Jesus sagt mal, als die Kinder ihn da als den Retter bejubeln und die Leute sagen: Bring diese Kinder da zum Schweigen, das ist ja unwürdig, dass sie dich, Wanderprediger, so preisen, als den Sohn Davids, als den Retter preisen. Und da sagt Jesus: Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Es muss gejubelt werden. Es muss sich gefreut werden. Und das Schönste wäre, wir könnten es. Wir könnten so richtig uns freuen am Advent. Ja? Unser Herr kommt. Ja, ist alles noch verborgen und wir kommen uns auch manchmal, wie gesagt, auch nur wie das Gras vor, das heute blüht und morgen wieder vergeht. Aber in Wirklichkeit sind wir Glieder am Leib Christi. Wir gehören zu ihm. Wir sind durch ihn etwas Besonderes. Nicht, dass wir das bei uns suchen müssen. Wir haben was zu jubeln. Und das Dritte, was noch dazugehört, das steht nicht direkt hier, aber das, so hat der Apostel Paulus das verstanden. Im 2. Korinther 6 hat er nämlich diesen Vers aufgenommen. Heute ist der Tag des Heils. Und da verbindet er das damit, dass er umso fröhlicher diesem Gott dienen möchte. Also er sagt, es ist noch eine Konsequenz. Ja, also die eine ist Glauben, jubeln. Und die dritte Konsequenz, dann will ich mit meinem Leben diesem Gott dienen. Was immer ich machen kann. Also nicht Bäume ausreißen müssen wir tun, sondern ihm dienen, ihn ehren mit den kleinen Dingen, in der Begegnung mit dem Nächsten, mit dem einfachen Zeugnis. Aber ich möchte, dass ich mit meinem Leben ihm diene. Ich komme zum Schluss. Was macht das Ja zu etwas Besonderem? Was macht uns zu was Besonderem? Dass wir uns selbst rausputzen und besonders machen? Nein, Christus, der gekommen ist und der wiederkommt. Der Besondere macht uns besonders. Der Besondere, der Mensch geworden ist und unsere Niedrigkeit angenommen hat. Müssen wir uns entmutigen lassen davon, dass das nicht jeder sieht, dass wir Erlöste, Gerettete sind, dass wir auf dem Weg zur Herrlichkeit sind? Müssen wir uns davon entmutigen lassen? Nein, das hat schon Christus so erlebt. Aber an den Tatsachen ändert es nichts. Was ist unsere Reaktion? Fröhlich glauben, jubeln. Wenn es irgendwie klappt, manchmal schaffen wir es nicht alleine, dann gibt es zum Glück Sänger, die uns ein bisschen dabei helfen, dass wir jubeln und schauen, wo kann ich ihm mit der kleinen Kraft, mit den Möglichkeiten, wo kann ich ihm dienen? Denn heute ist der Tag des Heils. Der Tag des Siegs ist schon da. Der Apostel Paulus hat am Ende des Römerbriefes, sagt er, wie sollen wir darauf schauen? Römer 13. Jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nicht mehr fern. Was ist unsere Haltung? Die Rettung ist näher als zu der Zeit, als wir zum Glauben kamen. Die Zeit ist vorgerückt und es ist kein ewiger Kreislauf, sondern es hat ein Ziel. Christus erscheint, er kommt wieder. Amen.